Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Wir haben heute etwas spezielles Thema, aber es passt zu unserer Zeit, der Corona-Zeit. Ich möchte noch beten. Ja, Jesus, ich danke dir für die Rede, die du gehabt hast vor deinen Jüngern auf dem Ölberg. Und bitte hilf uns heute Morgen, diesen Text, deine Worte richtig zu verstehen. Öffne unsere Herzen, dass wir dein Wort aufnehmen können und dass wir es einordnen können. Bitte hilf mir auch bei der Auslegung dieses Textes. Danke dir auch für deinen Beistand in den vergangenen Wochen bei der Vorbereitung. Amen. In Krisenzeiten haben bekanntlich Endzeitspezialisten, das sind oft Einverstheologen Hochkonjunktur, die angeblich bestens Bescheid wissen, was in den nächsten Monaten und Jahren auf der Weltbühne passieren wird. Und dabei noch behaupten, dass die Bibel das genau so sagt. Während verunsicherte Christen solchen Leuten hinterherrennen oder buchstäblich in den sozialen Medien folgen, sind Followers. Sie werden ja oft auf YouTube und Co. Mit ihren Botschaften Leute erreichen, haben die säkuläre Bevölkerung Wahrsager, Horoskope, Kartenleger und so weiter, Hochkonjunktur. Eines haben sie leider gemeinsam, die tiefe Seriosität. In der aktuellen Krise ist das leider nicht anders. Die Einverstheologen, ich nenne die jetzt einfach mal so, der Endzeitspezialisten missbrauchen die Bibel auf eine Art und Weise, dass es mir regelmäßig kalt über den Rücken läuft und alle meine auch grauen Haare zu Berge stehen. Leider sind es oft die gleichen unreflektierten Aussagen, die wir bereits bestens vom letzten Jahrhundert kennen. Zum Beispiel während des Kalten Krieges oder während den beiden Irakkriegen haben diese die Runde gemacht. Und diese oft unreflektierten Aussagen machen heute wieder die Runde. Was leider viel zu wenig passiert, das ist für mich eine große Not, ist die Aufarbeitung der Vergangenheit. Und die Beantwortung der Frage, warum alle Endzeitspezialisten vom letzten Jahrhundert, von damals, mit ihren Interpretationen der Bibel falsch lagen. Stattdessen, statt einer Aufarbeitung, werden die Fehler der Vergangenheit immer wieder wiederholt. Und es werden ähnliche, fehlerhafte Interpretationen der biblischen Prophetien für die heutige Zeit gemacht. Kann ich sagen, ich habe mir das Thema nicht ausgesucht. Der Heilige Geist hat mich am Sonntag, dem 28. Februar, auf dem Weg zur Gemeinde herausgefordert. Es gab eine Bibellesung im SRF 1, die ich im Radio gehört habe, zu diesem Thema. Und habe mich herausgefordert, um diesen Irrlehren etwas entgegenzusetzen. Es ging mir etwas so wie bei Mose. Ja, warum ich? Es gibt doch andere, die können das besser. Und trotzdem habe ich versucht, meinen Beitrag zu leisten und mein Stückwerk der Erkenntnis, nicht die vollständige Erkenntnis, mein Stückwerk der Erkenntnis zu diesem Thema, die ich von Gott geschenkt bekommen habe, beizutragen. Wie gesagt, erst wollte ich diesen Auftrag ignorieren, weil es aus meiner Sicht keine einfache Aufgabe ist. Doch der Heilige Geist hat mich dazu gedrängt. Nachdem ich bereit war, diese Herausforderung anzunehmen, hat mich der Heilige Geist mehrmals in den letzten Wochen nachts geweckt und mir Input für diese Predigt gegeben. Der Heilige Geist, der fordert nicht nur heraus, sondern hilft auch dabei. Und warum hat er mich nachts geweckt? Weil ich durch den Tag mit meiner Brotarbeit so beschäftigt war, dass ich oft keine Zeit hatte, auf seine Reden zu hören. In Anbetracht der vielen YouTube-Videos, Blogs, Foren der Einverstheologen, die zurzeit in allen sozialen Medien geteilt werden und viele Menschen, leider auch Christen, verunsichern und verführen, sind biblische Betrachtungen nach den elementarsten Grundsätzen der Hermeneutik, das ist die Lehre von der Auslegung und Erklärung eines Bibeltextes, notwendig. Leider gibt es dazu im Verhältnis zu den anderen nur wenig Beitrag, die hermeneutisch sauber aufgearbeitet sind. Ich versuche deshalb, das etwas besser zu machen. Und im Wissen, dass Erkenntnis Stückwerk ist, das ist eine biblische Aussage aus 1. Korinther, Kapitel 13, Vers 9 und 10. Und das ganz besonders in der Eschatologie, der Lehre über die letzten Dinge, braucht es dazu, wie es Matthias mehrmals auch gesagt hat, viel Demut, besonders viel Demut. Rechthaberei ist hier definitiv fehl am Platz. Das sehen wir aus den Predigten vom letzten Jahrhundert zu diesem Thema. Ich werde vorwiegend anhand vom Markus-Evangelium Kapitel 3 versuchen aufzuzeigen, was die Bibel sagt, was sie vielleicht sagt und was sie nicht sagt. In einigen Bibeln gibt es Überschriften bei Kapiteln oder Abschnitten. Bei meiner Schlachterbibel, die ich hauptsächlich verwende, mit der Übersetzung vom Jahr 2000, ist das Kapitel 13 im Markus-Evangelium mit folgendem Titel überschrieben: Die Endzeitrede Jesu auf dem Ölberg. Es ist wichtig zu wissen, dass die Überschriften genauso wie die Einteilung in Kapitel und Verse nicht Teil des inspirierten Wortes Gottes sind. Die Einteilung der Bibel in Kapitel erfolgte erst im 13. Jahrhundert durch den englischen Theologen Stephen Langton. Die Verseinteilung stammt aus dem 16. Jahrhundert vom französischen Drucker Robert Estienne. Also es war nicht Teil des Urtextes. Es ist also wichtig beim Verstehen eines Bibeltextes, das vorhergehende und nachfolgende Kapitel ebenfalls anzuschauen, um feststellen zu können, ob es dort noch Verse gibt, die für das Verständnis dieses Bibeltextes im fokussierten Kapitel relevant sind. Anders ist es da noch ein kleiner Einschub, wenn man eine Predigt macht zu einem speziellen Thema, wie es Matthias oft macht, zum Beispiel über die Liebe oder über andere Sachen, da ist die Bibel aspektorientiert, dass man sucht die verschiedenen Verse zusammen, um dieses Thema zu beleuchten. Wenn es aber darum geht, einen Text oder in diesem Fall eine prophetische Rede zu analysieren, braucht es die Einordnung im gesamten Bibeltext. Beim heutigen Text gibt es weder im Kapitel 12 noch im Kapitel 14 Verse, die inhaltlich zum Kapitel 13 gehören. Also das habe ich geprüft. Die Überschriften der Kapitel und Abschnitte stammen von den Übersetzern und geben deren Sichtweise oder man könnte auch sagen deren geistlichen Schlagseiten wieder. Sie sind also eine Interpretation, eine Auslegung des nachfolgenden Textes. Obwohl, wie gerade erläutert, die Überschrift nicht Bestandteil des inspirierten Wortes Gottes ist, schauen wir uns trotzdem kurz die Überschrift des heutigen Textes an und prüfen sie auf ihre Treffsicherheit. Die Endzeitrede Jesu auf dem Ölberg. Sie besagt, dass es sich um eine Rede Jesu handelt, was gemäß dem nachfolgenden Bibeltext korrekt ist. Weiter sagt die Überschrift, dass die Rede auf dem Ölberg gehalten wurde, was ebenfalls gemäß dem Bibeltext korrekt ist. Jedoch, erst ab Vers 3, der Dialog in den Versen 1 und 2 wurde in Jerusalem auf den Tempelberg geführt. Es gibt also zwischen den Versen 2 und 3 eine geraume Zeit, die vergangen ist, in der Jesus mit den Jüngern vom Tempelberg zum Ölberg ging. Ob sie diese Strecke schweigend gingen oder welcher Dialog während dieser Zeit stattgefunden hat, wissen wir nicht. Die Bibel schweigt dazu. Wichtig für uns Schweizer oder Zentraleuropäer ist zu verstehen, dass es weder beim Ölberg noch beim Tempelberg um einen Berg mit den Ausmaßen eines Matterhorns oder eines Everest geht. Der Ölberg ist lediglich 809 Meter über Meer, also tiefer als der Uetliberg, und ist somit lediglich 69 Meter höher gelegen als der Tempelberg in Jerusalem, der auf 740 Meter liegt. Also Jesus und die Jünger, die haben da nicht eine Bergtour gemacht, oder auch nicht eine Reise wie in Zürich von 400 Meter, Stadt Zürich auf 880 oder wie hoch der Uetliberg ist, 400 Höhenmeter überwunden, sondern ihr Weg vom Tempelberg zum Ölberg ging etwas darab, ein paar Meter, und dann wieder ein paar Meter hoch. Also es war keine Bergtour mit Seil und Bickel und so. Wir müssen das schon richtig verstehen. Wir würden also eher von einem Hügel oder von einer Anhöhe sprechen als von einem Berg. Vielleicht fast so wie der Hohlberg da in Kloten, wobei das etwas niedriger und die Höhendifferenz ist kleiner als zwischen Jerusalem und dem Ölberg. Was steht weiter noch in der Überschrift? Es kommt das Wort Endzeit vor. Viele Christen meinen, das sei eine kurze Zeit. Ein paar Jahre am Ende des Zeitalters, kurz vor der Wiederkunft Jesus. Das entspricht leider nicht den biblischen Tatsachen. Was die Endzeit aus Sicht der Bibel ist, finden wir zum Beispiel im Hebräerbrief. Hebräer Kapitel 1, ab Vers 1 und 2a. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, das lesen wir in den Schriften des Alten Testamentes, hat er in diesen letzten Tagen in der Endzeit zu uns geredet durch den Sohn. Also die Endzeit, neutestamentlich gesehen, ist die Endzeit die gesamte Zeit zwischen dem ersten und zweiten Kommen von Jesus Christus. Also er hat in der Vergangenheit angefangen und hört in der Zukunft auf. Wir befinden uns also bereits seit über 2000 Jahren in der Endzeit und kein Mensch, wirklich kein Mensch weiß, wie lange diese noch andauert. Aber dazu kommen wir später. Kommen wir nun zum eigentlichen Text von heute Morgen in Markus 13. Ein wichtiger, weiterer hermeneutischer Grundsatz ist, man muss die Textgattung beachten. Bei unserem Text handelt es sich vorwiegend um eine Prophetie. Diese Textgattung ist wenigstens für mich am schwierigsten auszulegen. Und ich denke nicht nur für mich, das erklärt auch die vielen unterschiedlichen Auslegungen oder die Endzeitmodelle, die es da gibt. Bei der Prophetie ist es wichtig zu verstehen, wann sie, die Prophetie, an wen adressiert wurde. Diese Rede von Jesus wurde im Jahre 30 gehalten und war primär an seine Jünger gerichtet. Also wenn wir jetzt die Breite dieser Bühne als Zeitstrahl, wie wir es kennen in der Physik, mit T bezeichnet für Time, anschauen, dann wäre ganz an der Wand da, wo der Lautsprecher hängt, wäre das Jahr 0. Und die Rede, die wurde 30 Jahre später gehalten, die wäre da etwa beim Kabelkanal. Also da ist 0 und da ist 30. Also dass wir die Perspektive haben. Also kurz nach dem Start der Endzeit im Jahre 30 hat Jesus diese Rede gehalten. Sie war primär gerichtet an seine Jünger. Bei prophetischen Texten der Bibel ist es heute oft schwierig zu erkennen, ob sie bereits erfüllt wurden, teilweise erfüllt wurden oder erst in der Zukunft in Erfüllung gehen werden. Müsst euch das vorstellen. Die Rede war dort auf dem Zeitstrahl beim Kabelkanal. Wir stehen da jetzt, sage ich zum Beispiel, hier ist das Jahr 2000. Das geht irgendwo weiter, die Endzeit. Und jetzt schauen wir 2000 Jahre zurück und versuchen herauszufinden, was hat Jesus mit diesem Text gemeint. Und all die, was dazwischen passiert ist, zwischen dem Jahr 30 und dem Jahr 2021, das müssen wir irgendwo einordnen. Das macht die Auslegung von prophetischen Texten so schwierig. Dass die Prophetie jedoch erfüllt werden, vollständig erfüllt werden, ist hoffentlich für bibeltreue Christen unbestritten. Ich lese aus Markus 13, Abvers 1. Und als er, da ist Jesus gemeint, aus dem Tempel ging, sprach einer seiner Jünger zu ihm. Welcher Jünger steht da nicht? Meister, sieh nur, was für Steine und was für Gebäude sind das? Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, siehst du diese großen Gebäude? Es wird kein einziger Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Dieser Dialog fand auf dem Tempelberg statt. Wie gesagt, welcher Jünger da Jesus ansprach, wissen wir nicht, ist auch nicht so relevant. Jetzt, Achtung, machen wir einen Szenenwechsel. Der Teil fand auf dem Tempelberg statt. Jetzt sind Jesus und seine Jünger dann vom Tempelberg zum Ölberg gegangen und der Text geht jetzt weiter auf eine andere geologische Lokation. Also versucht die Zeitreise da gedanklich zu machen und euch gedanklich vom Tempelberg auf den Ölberg zu bewegen. Das ist eine Illustration, ich weiß nicht, wie gut man es sieht, vom zweiten Tempel. Man sieht, das ist für diese Zeit, das wurde vor 2000 Jahren, von mehr als 2000 Jahren kommt noch dazu gebaut, eigentlich für damalige Verhältnisse ein Prunkbau. Und darum hat es die Leute auch imponiert über dieses Gebäude und darum kam auch diese Frage, oder die Aussage von den Jüngern zu Jesus. Dieser zweite Tempel, der da angesprochen wurde von den Jüngern, der wurde 515 vor Christus wurde an dem zuerst gebaut. Nach der Rückkehr der ersten Juden aus dem babylonischen Exil, als die Juden in das Exil flüchten mussten und unter die Knechtschaft der Babyloner kamen, war auch der erste Tempel, der damals noch Salomo gebaut hat, war vollständig zerstört bis auf die Grundmauer. Also es kamen die ersten Juden im Jahr 515 nach Christus aus dem babylonischen Exil zurück und haben auf dem Fundament des ersten Tempels diesen zweiten Tempel gebaut. Dieser zweite Tempel, der erst etwas wenig prunkvoll und vor allem nur das Allerheiligtum beinhaltete, wurde unter Herodes, dem Großen, also ein Römer, im Jahre 21 bis 90 vor Christus stark erweitert und neu konzipiert. Zu dieser Zeit war die ganze Region schon von den Römern besetzt. Und dieser Herodes, der Große, der wollte sich, würden vielleicht sagen, einschleimen oder sich Gunst verschaffen bei den Juden und bei den jüdischen Gelehrten und hat dann viel Geld investiert, um diesen Tempel zu diesem Prunkbau auszubauen. Ab Vers 3 lesen wir weiter. Als er am Ölberg saß, dem Tempel gegenüber, also Jesus ist auch gemeint, fragte ihn Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas, also diese vier Jünger, für sich allein. Sag uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen sein, wenn dies alles vollendet werden soll? Also das Gespräch zwischen einem Jünger und Jesus auf dem Tempelberg haben diese vier Jünger aufgenommen und haben Jesus gefragt, als sie da so gegenüber saßen. Vom Ölberg hatten sie die beste Sicht auf den Tempelberg und den prunkvolle Gebäude. Haben sie dann diese prophetische Aussage von Jesus, dass der Tempel zerstört werden würde, haben sie aufgenommen und gefragt, ja, wann wird das geschehen? Vielleicht da noch aus Sicht der Hermeneutik, der zweite Vers B. Es wird kein einziger Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Das ist der einzige Teil bis jetzt, der Textgattung einer Prophetie entspricht. Alle anderen Texte, die wir bis jetzt gelesen haben, sind in der Erzählform. Das ist eine weitere hermeneutische Textgattung. Dieser Teil der Prophetie ging im Jahre 70, also bereits 40 Jahre später, wortwörtlich in Erfüllung. Also wenn wir da den Zeitstrahl anschauen, da kam Jesus auf die Erde, da hat er seine Prophetie ausgesprochen im Jahr 30 und im Jahre 70, kurz danach, aus unserer Perspektive rückwärts betrachtet, kurz danach ging dieser Teil der Prophetie in Erfüllung, als die Soldaten des römischen Feldherrs Titus den Tempel niederbrannten und abrissen. Die heutige Klagemauer war als Stützmauer des erweiterten Tempelbezirks kein Bestandteil des eigentlichen Tempels. Die Jünger fragen, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen sein? Im Vers 4 sehen wir eine typisch menschliche Sichtweise, die perfekt zum Titel dieser Predigt passt. Wann kommt Jesus wieder? Wir wollen alles genau wissen, wann, was, wo, wie genau ablaufen wird. Wann kommt Jesus wieder? Was wird das Zeichen sein? Das haben auch diese vier Jünger Jesus gefragt. Lesen wir weiter ab Vers 5. Jesus aber antwortet ihnen und begann zu reden. Habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin es, und werden viele verführen. Wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgeschrei hören werdet, so erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere heben und ein Königreich gegen das andere. Und es wird hier und dort Erdbeben geben und Hungersnöte und Unruhen werden geschehen. Das sind die Anfänge der Wehen. Habt ihr es gemerkt? Jesus geht auf die Frage nach dem Wann überhaupt nicht ein. Er ignoriert diese Frage, beantwortet sie nicht. Warum wohl? Ich habe dafür eine Erklärung. Für Jesus ist das Wann überhaupt nicht wichtig. Darum beantwortet er die Frage nicht. Seine Rede hat einen ganz anderen Zweck, als über das Wann zu spekulieren. Schauen wir uns an, was Jesus antwortet. Habt Acht auf euch, dass euch niemand verführt. So erschreckt nicht. Es ist noch nicht das Ende. Erdbeben, Hungersnöte, Unruhen, das sind die Anfänge der Wehen. Das sind die Antworten, die Jesus gibt auf die Frage der vier Jüngern. Wir sollen Acht haben und nicht spekulieren über das Wann. Viele werden auch durch YouTube-Videos verführt werden. Ich hoffe sehr, dass du und ich nicht dazugehören. Es steht von Kriege. Jesus antwortet, so erschreckt nicht. Es ist noch nicht das Ende. Es steht von Erdbeben, Hungersnöte, Unruhen. Im Paralleltext in Matthäus 24,7 steht noch von Seuchen. Die Antwort Jesus ist, das sind die Anfänge. Vollständigkeitshalber schauen wir diesen Paralleltext an, aus Matthäus 24, Vers 4 bis 8. Und Jesus antwortete und sprach ihnen, auch da gab Jesus dieselbe Antwort, habt Acht, dass euch niemand verführt, das war dieselbe Rede, nur von einem anderen Chronisten aufgeschrieben. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies muss alles geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Es geht im gleichen Stil weiter in Markus 13, Vers 9. Ihr aber habt Acht auf euch selbst, denn sie werden euch den Gerichten und den Synagogen ausliefern. Ihr werdet geschlagen werden und man wird euch vor Fürsten und Könige stellen, um meinetwillen ihnen zum Zeugnis. Strittig unter Theologen ist, ob dieser Teil der Prophetie bereits vollständig erfüllt ist. Die Verse 1 bis 4 und 9 sind nachweislich bereits erfüllt. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass die Ereignisse im Jahre 70 nur eine mögliche Erfüllung dieser Prophetie sind und auch noch weitere, auch zukünftige Ereignisse beinhalten kann. Dieser Teil der Prophetie könnte sich also nicht nur auf das Jahr 70 beziehen, sondern für die ganze Endzeit Gültigkeit haben. Lesen wir nochmals Vers 9 in einem anderen Fokus. Da steht, sie werden euch den Gerichten und den Synagogen ausliefern. Dieser Teil der Prophetie wurde bereits erstmals noch vor der Zerstörung des Tempels erfüllt und gilt wohl für die ganze mehrtausendjährige Endzeit. Denken wir an die vielen verfolgten Christen in der ganzen Welt, die in den letzten 2000 Jahren bis heute andauert und darüber hinaus. Wir können das nachlesen in Apostelgeschichte 4 und 5, unter anderem hier zwei kleine Auszüge. Apostelgeschichte 4, Vers 1 bis 3. Während sie, das Petrus und Johannes gemeint, aber zum Volk redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu. Sie waren aufgebracht darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Und sie legten Hand an sie und brachten sie ins Gefängnis bis zum folgenden Morgen, denn es war schon Abend. Der erste Teil von Christenverfolgung, damals noch durch die Juden, die jüdische Elite, die da dokumentiert ist, oder im Kapitel 5, Vers 17 und 18. Es erhoben sich aber der hohe Priester und sein ganzer Anhang, seine ganze Entourage, nämlich die Richtung der Sadduzäer, sie waren voll Eifersucht und legten ihre Hände an die Apostel und brachten sie in öffentlichen Gewahrsam. Das war das erste Mal, als Christen wegen Verkündigung der guten Nachricht ins Gefängnis gebracht wurden. Und das ist biblisch dokumentiert. Liebe Geschwister, Kriege, Erdbeben, Hungersnöte, Unruhen, Seuchen und Verfolgung sind Zeichen der Endzeit, die bereits seit über 2000 Jahren anhält. Warum sollte gerade jetzt im Jahre 2021 Jesus wiederkommen? Wegen Covid-19. Was ist heute anders als in den früheren Jahren? 1918 tobte der Erste Weltkrieg. Es gab weltweit Hungersnöte und eine Pandemie, die sogenannte spanische Grippe, mit ca. 50 Millionen Toten. Heute gibt es verschiedene lokale Kriege, Jemen, Syrien und so weiter. Aber keinen Weltkrieg. Es gibt heute eine einstellige Anzahl Millionen Tote mit Covid-19 bei einer viel größeren Weltbevölkerung als im Jahre 1918. Es gibt jedoch noch weitere Hinweise zur heutigen Frage. Lesen wir weiter, Vers 10. Und allen Heidenvölkern muss zuvor das Evangelium verkündigt werden. Sind schon alle Heidenvölker mit dem Evangelium erreicht? Ich glaube nicht, dass diese Voraussetzung für das zweite Kommen Jesus bereits vollständig erfüllt ist. An der Leiterkonferenz der SBM vom 9. September 2020 sagte der Präsident der Missionskommission, das ist Walter Schwertfeger, dass von den 17.442 bekannten Völkern dieser Erde noch 7.413 Völker als vom Evangelium unerreicht gelten. Falls Gott das auch so sieht, würde das heißen, jetzt kommt ein kleines Rechenspiel, dass in 2020 Jahren Endzeit lediglich 10.029 der 17.442 Völker der Erde mit dem Evangelium erreicht werden konnte. Das sind, wenn man es linear rechnet, ca. 5 Völker pro Jahr. Linear betrachtet bräuchte es also noch weitere 1493 Jahre, bis die restlichen 7.413 Völker mit dem Evangelium erreicht sind. Bitte versteht mich jetzt nicht falsch. Damit meine ich nicht, die Endzeit dauert noch 1500 Jahre. Ich bin überzeugt, dass man das linear nicht ansehen kann. Und dass heute mit den technischen Möglichkeiten, Internet und den Reisemöglichkeiten, Flugzeug und all das Zeugs, es heute einfacher ist, die unerreichten Völker mit dem Evangelium zu erreichen als im Jahre Null. Und Gott hat auch Möglichkeiten, übernatürlich, zum Beispiel, indem er durch den Heiligen Geist zu den Menschen direkt spricht, wie wir es oft hören von Zeugnissen von Menschen islamischen Glaubens, die Jesus-Erscheinungen haben. Also Jesus hat Wege und Möglichkeiten, diese unerreichten Völker in kurze Zeit noch zu erreichen. Somit, wie viel Zeit die Erreichung dieser 7413, sofern die Zahl überhaupt stimmt, also vollständig ist, der unerreichten Völker effektiv noch in Anspruch nehmen wird, weiß Gott allein. Die Wahrscheinlichkeit, dass das noch in diesem Jahr erreicht wird, erachte ich als extrem klein. Darum habe ich dieses Rechenbeispiel gebracht. Man muss diese Zahlen einordnen können. Ich sage nicht, ich weiß es, mache nicht den gleichen Fehler wie die Leute vor mir, aber man muss das einfach beachten, wenn man diese Prophetie auslegt. Lesen wir weiter, Vers 11. Wenn sie euch aber wegführen und ausliefern werden, so sorgt nicht im Voraus, was ihr reden sollt, und ihr überlegt es nicht vorher, sondern was euch zu jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Heilige Geist. Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tod ausliefern und der Vater das Kind und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten helfen. Und ihr werdet von allen gehasst sein, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Auch dieser Teil der Prophetie wurde bereits erfüllt und wird sich wahrscheinlich auch heute und in der Zukunft weiterhin erfüllen. Ab Vers 14. Wenn ihr aber den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, das stehen sieht, wo er nicht soll, wer es liest, der achte darauf, dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Wer aber auf dem Dach ist, der steige nicht hinab ins Haus und gehe auch nicht hinein, um etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, um sein Gewand zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschieht. Die säkuläre Geschichtsschreibung berichtet exakt von diesen Gräueltaten aus dem Jahre 70. Menschen, die auf die Berge flohen, sind verhungert. Es gab sogar Berichte von Kannibalismus, Eltern, die aus Hunger ihre eigenen Kinder gegessen haben. Menschen, die in den Tempel von Jerusalem geflohen sind, das waren vor allem die Menschen, die den Tempel verteidigen wollten, das waren vor allem die Leute, die den Aufstand angezettelt hatten gegen die Römer, also mehr so Kämpfer, würde man heute sagen, oder Mujahids. Die, die in den Tempel geflohen sind, verhungerten ebenfalls durch die Belagerung der Römer, weil die Römer hatten den Tempel belagert und die Leute dort, die sich verbarrikadiert haben, schlicht einfach aushungern lassen. Es gab sogar Berichte über Suizide aus Verzweiflung. Menschen, also vor allem Kämpfer, die sich in ihr eigenes Schwert gestürzt haben. Und sie wollten nicht von den Römern umgebracht werden. Sie hatten selber lieber das Schwert in ihre eigenen Körper gestoßen. Leider gibt es noch immer zum Teil viele Theologen, die behaupten, die ganze Prophetie, die wir bis jetzt angeschaut haben, also die ganze Prophetie von Jesus Christus im Markus-Evangelium, inklusive der Tempelzerstörung, bezieht sich auf einen zukünftigen dritten, noch zu bauenden Tempel. Diese Behauptung ist auch im Kommentar zur Schlachterbibel 2000, also meiner Studienbibel, dort zu finden, was mich zuerst überrascht und später dann nicht mehr überrascht hat. Sie ist aus meiner Sicht trotzdem sehr abenteuerlich und kaum wahrscheinlich, da sie geprägt ist von einem eigenartigen Verständnis der Eschatologie, der Lehre der letzten Dinge. Diese Behauptung wurde notabene mehrheitlich von denselben Theologen, zum Beispiel Wim Malgo vom Mitternachtsruf, vertreten. Die behaupteten, im Mai 1981 kommt Jesus wieder. Unabhängig davon, dass diese Theologen falsch lagen, wir warten noch immer auf die Wiederkunft von Jesus Christus. Er ist nicht im Mai 1981 gekommen. Unabhängig davon, von diesem Fakt, erachte ich diese Behauptung aus mehreren Gründen als kaum wahrscheinlich. Ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben, es gibt sicher noch mehr. Die Beschreibung der Geschichtsschreiber aus dem Jahre 70 passt perfekt zur Prophetie von Jesus Christus im Markus-Evangelium, vorher erläutert. Darum bin ich überzeugt oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit überzeugt, dass diese Prophetie so erfüllt wurde. Die von Jesus Christus prophezeite Verfolgung, das Auftreten von Irrlehren und von falschen Christussen ist im ganzen Neuen Testament bestens dokumentiert. Dazu gibt es einen weiteren hermeneutischen Grundsatz. Die Bibel legt sich selber aus. Drittens, wozu sollte es einen dritten Tempel geben? Ist das lebendige Opfer von Jesus Christus für die Vergebung aller Sünden nicht gut genug? Wozu braucht es noch Tieropfer? Viertens, wie soll es möglich sein, dass Menschen einen dritten Tempel auf dem Tempelberg in Jerusalem bauen? Dort steht der Felsendom seit 691 nach Christus und die Al-Aqsa-Moschee seit 705 nach Christus. Und diese Moschee, die für die Gläubigen des Islams als die drittwichtigste Moschee gilt, nach Mekka und Medina. Beide Gebäude müssten vorgängig abgerissen werden, um einen dritten Tempel dort bauen zu können. Was würde das wohl weltpolitisch bedeuten? Abreißen und einen neuen Tempel bauen ist menschlich unvorstellbar und wäre nur durch ein Wunder Gottes möglich. Da komme ich zum fünften Punkt. Warum sollte Gott dieses Wunder tun? Jesus sagte zu Pilatus, dem fünften römischen Prokurator von Judäa und Samaria, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Lesen wir gerne nach im Johannesevangelium Kapitel 18, Vers 36, als Jesus verhört wurde. Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Dazu gibt es noch etliche Parallelstellen und auch Aussagen aus den Reden von Jesus. Das Neue Testament spricht auch vom neuen Tempel, Tempel der Gemeinde oder der Körper als Tempel, wo der Heilige Geist wohnt und nicht von einem physischen, irdischen Tempel. Noch heute tragen wir alle die Folgen einer unseriösen Bibelauslegung auch von der Espengemeinden bezüglich des Zeitpunkts des zweiten Kommens von Jesus Christus. Jedes Gemeindeglied bezahlt 125 Franken pro Jahr Mitgliederbeitrag an die Zentralkasse der SBM. 25 Franken davon, also ein Fünftel, fließt in den Pensionsfonds, früher hieß der Ruhestandskasse. Warum musste die Ruhestandskasse geschaffen werden und mit Geld gespiesen werden? Die Antwort ist einfach. Im letzten Jahrhundert gab es viele Kleriker der SBM, sie nennen sich heute Pastoren, die überzeugt waren, dass Jesus Christus zum zweiten Mal auf die Erde kommt, lange bevor sie das Pensionierungsalter erreichen werden. Sie waren nämlich durch die Irrlehren von anderen Theologen, zum Beispiel Wim Malgo, aber viele andere, verführt. Diese Pastoren haben selber kein Geld in die Altersvorsorge einbezahlt, in die zweite und dritte Säule. Das haben sie nicht nur selber so praktiziert, sondern auch von der Kanzel gepredigt. Nachdem Jesus doch nicht im Mai 1981 zum zweiten Mal auf die Erde gekommen ist und auch nicht im Jahre 1989, es gab da so ein Ausweichdatum, aber nicht wegen Covid-19, um versuchen, das Gesicht zu wahren, sondern wegen dieses Irrtums und der irrtümlichen Bibelauslegung. Und diese Pastoren dann nach und nach ins Pensionsalter kamen, musste die SBM diese Ruhestandskasse einrichten, um diesen Pastoren, die nur eine AV-Rente zum Leben hatten, und zum Teil noch immer haben. Es gibt noch Leute, die in dieser Zeit die leben und von dieser Ruhestandskasse profitieren, finanziell zu unterstützen. Also diese Ruhestandskasse, heute Pensionfonds, wurde geschaffen, um den Pastoren, die damals von der Kanzel gepredigt haben, Jesus kommt 1981 zurück auf die Erde, um ihnen den Lebenserhalt zu unterstützen. Die Gemeindeglieder, die den Predigten, diesen Pastoren folgten und es selber so taten, wie die Pastoren, mussten nachher selber schauen, wie sie mit der AV über die Runden kamen. Es gab Leute, die haben das Geld aus der Pensionskasse genommen, weil gepredigt wurde, investiert das in die Mission, in die Zeitmission. Wenn wir entrückt werden im Mai 1981, dann ist das Geld, dann gehört das dem Teufel, weil die alle Christen sind entrückt und das Geld bleibt. Nimm das Geld aus der Pensionskasse, dann kannst du damit Gutes tun. Es gab Leute, die haben gepredigt, hey, wenn du jetzt langsam Sommerreifen montieren tust, lass das sein, kauf dir keine neue Sommerreifen, die Winterreifen reichen noch bis Mai. Und wenn ein Auto einen Ölwechsel braucht, spar dieses Geld in der Garage, weil der Motor hält noch 3-4 Monate länger als das regelmäßige Ölwechsel. So, das war die Stimmung damals. Jetzt, für die Pastoren gab es diese Ruhestandskasse. Und die anderen, die mussten selber schauen. Im Gegenteil, sie mussten dann noch in diese Ruhestandskasse einbezahlen. Mit diesen heute noch 25 Franken aus einem Fünften vom Mitgliederbeitrag. Vielleicht versteht ihr jetzt, warum die Espen-Pastoren seit 1990 nicht mehr so viel über die Wiederkunft Jesu predigen. An dieser Stelle machen wir hier einen Punkt und fahren am nächsten Sonntag weiter und schauen uns den zweiten Teil der Endzeitrede von Jesus an. Als Takeaway bis zur nächsten Woche möchte ich dir Teil nochmals wiederholen. Wir sollen Acht haben und nicht spekulieren über das Wann. Das ist die Kernbotschaft des heutigen Tages. Jesus, ich danke dir für deine klaren Worte. Ich danke dir, dass du auf diese menschlichen Gedanken, wann wird was, wie passieren, gib mir ein Drehbuch, gar nicht eingegangen bist, weil das gar nicht dein Fokus ist. Dein Fokus ist, dass wir bereit sind, dass wir Acht haben und dass wir die Zeit nutzen, die uns noch bleibt, um die unerreichten Völker zu erreichen. Die gibt es auch in unserer Umgebung. Flüchtlinge oder Leute, die früheren Generationen gläubig waren und jetzt wieder dem Materialismus huldigen oder an gar nichts mehr glauben oder an die Esoterik oder was auch immer. Ich danke dir, Jesus, dass du uns Gelegenheit schenkst, regelmäßig Gelegenheit schenkst, diese Menschen mit deiner guten Botschaft zu erreichen, dass das unser Auftrag ist, Missionsbefehl und nicht die Spekulation. Bitte bewahr uns auch von diesen falschen Prophezeiungen und diesen Irrlehren, die überall umgeistern. Lasst uns nicht verunsichern, lasst uns nicht verführen. Bewahre unser Glauben, bewahre unsere Sichtweise. Hilf uns, auf dich zu schauen und nicht auf die Schwierigkeiten dieser Zeit. Amen.